Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Ich habe das insgesamt jetzt ein paar Mal erlebt. Manchmal mit engeren Freunden und manchmal auch bei entfernteren Bekannten. Also jemand isst zum Beispiel, wenn man zusammen essen geht, nicht so richtig mit. Der stochert nur im Essen herum. Wenn man mal einen kritischen Blick auf die Portionen wirft, dann sind die mehr als mini. Und vor allem, irgendwann kommt zu dieser Punkt, an dem man das Gefühl hat, der oder diejenige sieht schlichtweg nicht mehr gesund aus. Also dann gibt es sowas wie, vielleicht sind die Knochen ein bisschen zu sehr sichtbar. Es gibt sowas wie ganz tief liegende Augenhöhlen. Und immer wieder gibt es diese schwierige Frage, die man sich jetzt stellen muss, spreche ich das an oder spreche ich das nicht an? Und wenn ich das anspreche, wie mache ich das? Und was passiert eigentlich, wenn meine Vermutung, die ich habe, dann doch nicht stimmt? Es gibt repräsentative Studien, zumindest zur Gesundheit von Erwachsenen in Deutschland. Demnach haben 1,5% der Frauen und 0,5% der Männer eine der drei Haupt-Essstörungen. Also entweder Anorexie, das ist das mit Magersucht, Bulimie, das ist das, was Essbrechsucht heißt, oder Binge-Eating Disorder, das ist sozusagen Essbrechsucht ohne Brechen. Für jüngere Menschen ist das mit den repräsentativen Daten immer ein bisschen schwierig, zumindest für Deutschland. Larissa, lass uns mal so anfangen. Du warst an Anorexie erkrankt. Hätte es geholfen, wenn dich jemand relativ früh darauf angesprochen hätte?
Naja, ich glaube, relativ früh kann man kaum jemanden darauf ansprechen, weil solange da die somatischen Symptome noch nicht sichtbar sind, also die wirkliche Gewichtsreduktion, ist das halt wirklich eine Krankheit, die sehr schwer zu erkennen ist, weil die Betroffenen, also zumindest ich, und ich glaube, da spreche ich aber für die meisten, da eben auch entsprechende Verschleierungstaktiken anwenden, und diese Krankheit möchte ja quasi im Geheimen agieren und das gelingt ihr auch gut.
Ich habe bei dir auf der Homepage gelesen, dass du, wenn du über die Anorexie schreibst, auch sinngemäß sowas schreibst wie, es ist vielleicht nicht mehr akut, aber du sagst nicht, du bist gesund, oder du sagst nicht, du bist geheilt. Würdest du von dir aus sagen, es ist eine Erkrankung, die auch bleibt, um die du dich sozusagen kümmern musst, damit das nicht wieder zur Gefahr wird?
Naja, das kann ich natürlich nicht abschließend beantworten. Da kannst du mich alle paar Jahre nochmal fragen. Momentan, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Alkoholikern. Alkoholiker, die nicht mehr aktive Alkoholiker sind, sind ja trocken. Ich bin dann vielleicht Anorektiker, der nicht mehr aktiv ist und eben satt. Aber ob diese Strukturen, die sich da in das Gehirn eingeschlichen haben, komplett wieder reversibel sind, komplett zurückgehen, das vermag ich einfach nicht zu sagen. Also das kommt plötzlich, aber dafür intensiv, sage ich mal. Und das setzt sich in dein Gehirn hinein und das bleibt. Also das ist schon ein aktiver Prozess, das immer wieder, da immer wieder gegen anzugehen, ja.
Larissa Sarand hat gerade das Buch veröffentlicht, Friss oder Stirb, war an Anorexie erkrankt und muss sich heute auch noch ein bisschen darum kümmern, und wie sie den Weg rausgeschafft hat und was für Versteigerungstaktiken sie angewandt hat, das erzählt sie uns heute. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist, Larissa.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Larissa Sarand ist zu Gast. Larissa, du darfst dir am Anfang bei uns was wünschen. Wir haben uns in der Abteilung Kreativität wieder selbst übertroffen und uns drei fiktionale Aktivitäten ausgedacht, die vielleicht mehr oder weniger zu dir passen. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Larissa Sarand. Erstens, Klassenausflug. Larissa begleitet einen Deutschleistungskurs zu Goethes Wohnhaus in Weimar. Oha. Das hört sich sehr bildungsbürgerlich an.
Ja, ich würde mitfahren, weil ich war tatsächlich noch nie in Weimar. Aber ja, ob ich da so die richtige Klassenlehrerposition einnehmen könnte, weiß ich nicht. Weil da würde ich doch abends da mit dem Leistungskurs auch gerne nochmal einen trinken gehen. Und das Ganze
geht nicht.
Das Ganze ein bisschen von der anderen Seite beleuchten. Nein, ist durchaus interessant. Und ich bin ja eigentlich auch studierte Lehrerin.
Für Deutsch vermute ich.
Für Deutsch und politische Bildung, genau. Aber in Anbetracht aller Historie und Ehrbarkeit von Goethe kann man das, glaube ich, dann auch ein bisschen lockerer anfassen. Also ich bin dabei,
Das heißt aber, deine Krankheit hat dich da getroffen, als du mit dem Studium gerade zu Ende warst oder im Referendariat warst, oder wann kam das?
Ich war noch im Studium.
Okay, das heißt, ist für dich eine Option, in dem Beruf als Lehrer auch irgendwann zu arbeiten, oder denkst du, das muss nicht so unbedingt sein?
Auch das ist so eine Sache, die ich jetzt nicht, ja, weder in die eine noch in die andere Richtung abschließend beantworten kann. Im Zuge der Erkrankung habe ich dann das Referendariat abgebrochen. Ob das jetzt das Ende des Ganzen ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, wieder in den Lehrerberuf zurückzugehen. Aber ich habe eins gelernt im Leben. Erstens kommt das anders und zweitens, als man denkt. Also sag niemals nie, ne?
Zweite Möglichkeit ist U30, also U30 Party. Mhm. Larissa bestimmt die Location.
Das kommt auf die Jahreszeit an.
Ja, jetzt ist, nehmen wir jetzt hier September, Frühherbst, Oktober, Herbst, so die Ecke.
Also, wenn das Wetter noch mitmacht, auf jeden Fall draußen am See irgendwo. Ansonsten die nächstbeste Ur-Berliner Kneipe, weil ich finde, da trifft man immer interessante Leute und da ist die Stimmung locker und man kommt ins Quatschen und das ist viel wert.
Wo bist du in Berlin zu Hause?
In Charlottenburg.
Dritte Möglichkeit, gemeinsames Abendessen auch in Berlin, Currywurst mit Pommes Mayo. Oha. Kannst du sowas essen heute?
Ja, sowas kann ich essen. Wie viel Spaß ich dabei habe, hast du ja jetzt nicht gefragt, aber ich kann das essen.
Wie viel Spaß hast du dabei?
Ja, mal mehr, mal weniger. Ist ein bisschen tagesformabhängig. Generell muss ich deswegen jetzt nicht mehr 20 Kilometer auf dem Laufband absolvieren, um das zu kompensieren, was ich da zu mir genommen habe. Ich würde es mir jetzt alleine freiwillig wahrscheinlich nicht kaufen, aber so in Gesellschaft würde ich es runterbringen und es wäre auch okay. Es wäre okay.
Hast du das Gefühl, du musst es dir vorher erarbeiten, dass du es dir dann erlauben kannst, sowas zu essen? Oder setzt hinterher das schlichte Gewissen ein und du sagst, jetzt muss ich kompensieren und hab's gegessen und muss die Kalorien wieder runterkriegen?
Sowohl als auch.
Was wird das denn machen? Also wie fühlt sich das denn an, wenn wir jetzt irgendwie abends zusammen unterwegs wären und keine Ahnung, die Leute kriegen Heißhunger auf Currywurst Pommes und dann heißt es, komm Larissa, iss mit. Also macht es, was fühlst du dann? Schlechtes Gewissen? Unwillen?
Naja, das ist schon immer eine herausfordernde Situation, wenn ich halt irgendwie mit Mahlzeiten konfrontiert werde, die ich nicht eingeplant habe. Also alles, was so außer der Reihe ist, ne? Also Frühstück, Mittag, Abendessen, ist immer ein bisschen schwierig, aber ich versuche das halt heute ganz bewusst auch dann trotzdem mitzumachen und dann wenigstens ein kleines Stück davon zu nehmen oder so, auch wenn ich mir jetzt dann keine ganze Portion bestellen würde. Also es ist immer ein kleiner Stressfaktor noch nach wie vor, aber ist okay. Also ich kann damit leben. Im Vergleich zu dem, was vor einem Jahr noch los war, wo ich eben rund 12, 13 Kilo weniger gewogen habe als jetzt.
Wie viel wiegst du jetzt?
52.
Bei einer Körpergröße von?
1,65.
Das heißt, du hast 40 Kilo gewogen vor einem Jahr.
Ja, 39, 40 war so das Niedrigste.
Wenn du dich für eins bei den drei Aktivitäten entscheiden müsstest, Klassenausflug nach Weimar, die U30-Party oder doch die Currywurst, ich habe so eine Ahnung, dass es nicht die Currywurst wird, aber wofür würdest du dich entscheiden?
Ich glaube, dann würde ich die Party schmeißen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Larissa Sarand ist zu Gast. Wer an Anorexie erkrankt ist, der hat häufig viele Zahlen im Kopf. Wenn man mal einen kleinen Ausschnitt hört aus dem Film To the Bone.
Okay, fertig. 200 für das Schwein, 350 für gebutterte Nudeln, 150 für das Brötchen und 75 für die Butter.
Mein Gott, als hättest du Kalorien-Asperger.
Larissa, wusstest und weißt du auch immer die Kalorienmenge der Dinge, die du zu dir nimmst?
Ja, doch.
Du hast auch Kalorien-Asperger.
Ich habe auch Kalorien-Asperger, ja.
Das heißt, poppt das automatisch auf, dass du im Zweifelsfall weißt, keine Ahnung, jetzt hier ein paar Portionen Pommes oder andere Kohlenhydrate oder so haben so und so viel Kalorien?
Ja, genau.
Und du zählst auch in Kalorien?
Ich zähle in Kalorien, genau. Gibt es auch so eine ganz komische Einteilung, die dann irgendwie subjektiv bei den allermeisten Betroffenen stattfindet, in gute Kalorien und schlechte Kalorien.
Inwiefern?
Naja, Fett und Zucker, Kohlenhydrate sind eben natürlich schlechte Kalorien und also dann halt lieber den Salat, der halt auch Kalorien hat, aber das sind die besseren. Insofern sind die dann erlaubter, weil ja auch eine Einteilung in erlaubte und nicht erlaubte Lebensmittel stattfindet, die mehr oder weniger irrational ist letzten Endes. Ist nicht zu erklären, also zumindest für mich persönlich nicht. Aber also ich kann zum Beispiel eine Tafel Schokolade könnte ich also leichter essen als irgendwas, was in Öl gebraten ist oder frittiert ist. Dabei ist das von der Kaloriendichte dann, selbst wenn das gleiche wäre, würde ich trotzdem das Zuckerhaltigere bevorzugen, weil ich irgendwie Panik vor Fetten und Ölen habe. Woher das kommt, warum das so ist, ich kann es dir nicht sagen, für Geld und gute Worte, ja.
Es gibt in dem Film To the Bone diese Hauptcharaktere, das ist Ellen, die ist magersüchtig und muss dann schließlich in so eine WG von Essgestörten.
Willkommen unserer neuen Hausbewohnerin Ellen.
Hi.
Oh Mann.
Wie schaffst du das? Essen meine ich.
Ich habe keine Lust zu lügen. Ich habe mächtigen Hunger.
Ich weiß, das habe ich online auf deiner Page gesehen, dass du den Film gesehen hast. Guter oder schlechter Film aus deiner Perspektive?
Also für mich ist der Film Also wirklich kein guter Film, weil was dort geschildert wird, ist so ein bisschen eine romantisierte Vorstellung von Magersucht, weil sie kommt da in dieser essgestörten WG, da ist kein Erwachsener weit und breit zu sehen. Dieser behandelnde Psychiater schaut jeden Abend mal nach dem Abendessen vorbei.
Ist aber von Keanu Reeves gespielt.
Von Keanu Reeves, ja, hochbesetzt. Ich hatte da auch Hoffnung drin, auch weil Lily Collins ja selber mal magersüchtig war. Und da dachte ich, Mensch, das wäre vielleicht so ein bisschen realitätsabbildend. Aber sie sieht die ganze Zeit, sieht sie erstmal toll aus. Ich meine, klar ist sie viel zu dünn, aber irgendwie hat sie trotzdem so eine elfenhafte Schönheit, kommt da rein, sofort der einzige männliche Patient verfällt ihr mit Haut und Haar und dann gehen sie zusammen was essen und sie spuckt dann ihre Bissen immer in die Serviette. Und die lassen sich davon aber in ihrer Flirterei und ihrer Totelei überhaupt nicht stören. Und
also unrealistisch einfach.
Ja, nicht nur unrealistisch, also das gibt's ja durchaus, dass das Essen dann wieder ausgespuckt wird.
Aber ich meine, da flirtest du vielleicht nicht parallel, ne?
Dabei flirten, das ist auf jeden Fall eine Vorstellung, die ich so vorher noch nicht hatte. Ja, also ich find's problematisch dargestellt, weil die Therapie oder der eigentliche Kampf, der dahinter steht, gar nicht sichtbar wird. Also auch was den Sport betrifft zum Beispiel, das wird ziemlich ausgeklammert, was eben für viele Magersüchtige ein großes Thema ist. Also Lily Collins sieht man in dem Film ein paar Sit-Ups machen vorm Abendgehen. Das ist dann anscheinend, soll das Sportprogramm abbilden, was Anorektiker so durchführen. Und da kann ich wirklich nur glockenhell lachen.
Wieso? Was für ein Sportprogramm war für dich Alltag?
Naja, also für mich war schon Alltag, dass ich... Also 15 Kilometer habe ich schon gemacht am Tag.
Laufen?
Laufen, genau. Und dazu natürlich auch noch unter dem Motto, jeder Gang macht schlank. Jede Treppe war meine, wenn ich irgendwie noch mal los konnte, um irgendwas einzukaufen, den am weitesten entfernten Supermarkt rausgesucht, um dahin zu Fuß zu gehen, natürlich im strammen Marschtempo. Und also wirklich,
immer mit dem Ziel, Kalorien zu verbrennen?
Immer mit dem Ziel, Kalorien zu verbrennen, ja.
Das heißt, wie fühlt sich so ein Druck denn an? Also du sitzt zu Hause und hast vielleicht das Gefühl, ich habe vormittags 15 Kilometer gemacht, mal jenseits davon, dass das ja auch in den Alltag reinpassen muss. Und dann warst du 3 Stunden zu Hause, hast von mir aus irgendwie am Schreibtisch gesessen und dann kommt nochmal so ein innerer Druck oder wie
genau,
muss ich mir das
vorstellen? Genau, das ist so ein richtiger Bewegungsdrang. Das hat auch was Zwanghaftes. Also das hat dann mit freiem Willen nicht mehr viel zu tun. Man hat das Gefühl, man muss jetzt unbedingt losgehen und sich bewegen. Ansonsten, hinter dem Gedanken, ansonsten passiert gar nicht mehr viel. Es ist einfach wirklich nur unmittelbar dieser Druck da, sich jetzt sofort zu bewegen und eben zu verbrennen.
Das heißt aber auch sowas, also wie man jetzt normalerweise irgendwie denken würde. Manchmal sitzt man auch zu Hause und denkt sich, ja, wäre gut, wenn ich mich nochmal bewegen würde. Ich habe aber keinen Bock, weil es gerade, keine Ahnung, auch schlechtes Wetter ist und deshalb will ich nicht raus. Das ist sozusagen ein Gedanke, der gar nicht entstehen kann.
Nee, das ist quasi der innere Schweinehund, den ich habe. Also das ist quasi umgekehrt wie bei den normalen Essern. Für mich ist es, ich beweise quasi mir selber Disziplin, wenn ich nicht laufen gehe oder wenn ich mich nicht über die Maßen bewege. Wo andere eben sagen, ach Mensch, scheiß Wetter, ich bleib zu Hause. Das merke ich gar nicht.
Wie ist denn heute dein Sportpensum?
Also auf jeden Fall besser. Besser als, also weniger, geringer als letztes Jahr noch um die Zeit. Aber ich gehe schon noch täglich laufen. Entschuldigung an meinen Therapeuten, wenn er das jetzt hört.
Der wird aber nicht zufrieden sein. Und du meinst nicht den Physiotherapeuten vermutlich gerade.
Nein. Aber ich halte es in Grenzen. Also wenn ich...
Machst du nur noch 14 Kilometer, nicht 15?
Nee. Also so bei 5 bis 7, sage ich mal, mache ich dann auch Stopp und dann gehe ich wieder nach Hause und dann habe ich das Pensum irgendwie erfüllt und ich schaffe es auch ansonsten, diese überflüssigen, in Anführungsstrichen, Gänge deutlich einzuschränken.
Larissa Sarand ist zu Gast. Larissa, du hast gerade so ein bisschen schon angedeutet, es gibt hier oder da intensivere Phasen. Gab es irgendwann mal einen Punkt, an dem du gemerkt hast, ganz individuell nur für dich, noch nicht, dass es andere gemerkt haben vielleicht, aber für dich stimmt irgendwas gerade nicht mehr?
Ich habe das früh bemerkt, aber gekonnt ignoriert. Also das ging los, da war ich mit meinem damaligen Freund im Urlaub in Rom. Rom, die Stadt der Pizza und Pasta.
Viele verbotene Kohlenhydrate.
Genau, viele Kohlenhydrate. Und da wollten wir eben naturgemäß abends irgendwie was essen gehen und eine Pizzeria und Trattoria reihte sich an die nächste und ich war einfach nicht dazu zu bewegen, irgendwo einzukehren, weil mir die Speisekarte hier und dort nicht gefallen hat. Also Pizza kam nicht in Frage, Pasta kam nicht in Frage. Das Öl auf dem Salat hat mich in Schweiß ausbrechen lassen. Also wir sind da durch die Gegend geeiert und ich habe mich da benommen in einer Art und Weise. Es tat mir dann auch richtig leid, weil ich da so rumzickte.
Das muss dein Freund doch auch gemerkt haben und mal gesagt haben, hör, was ist denn mit dir los oder so?
Ja, also der war natürlich auch ein bisschen befremdet, aber da konnte er sich natürlich keinen Reim drauf machen. Und auch ich zu dem Zeitpunkt konnte mir da keinen Reim drauf machen, warum das auf einmal ein Problem für mich war. Weil ich hatte vorher meinen Lebtag nichts mit Essstörungen am Hut. Ich war nie übergewichtig. Ich habe immer intuitiv gegessen. Also war da echt unkompliziert, was das betrifft. Und von jetzt auf eben kam da sowas. Und da dachte ich mir auch, na Mensch, was ist denn jetzt mit dir los? Aber habe das noch gar nicht so richtig... Ich habe das gar nicht an mich rangelassen, dass das jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem ist, sondern habe mich ein bisschen über mich selbst gewundert, wie das eben manchmal so ist. Das kennen wir sicher alle, aber so richtig Gedanken habe ich mir darüber noch gar nicht gemacht, dass ich mir da jetzt echt eine üble Krankheit eingefangen habe. Ja?
Es ist ja ein Abendessen manchmal vielleicht in Ordnung. Jetzt hat die Larissa, war es heute Abend halt komisch, aber ist es dann durchgängig durch diesen Romurlaub auch gegangen oder ist das dann am nächsten Morgen erstmal wieder weg gewesen und du hast normal gegessen?
Nee, das war durchgängig. Das war durchgängig. Ich habe mich dann da irgendwie über Wasser gehalten mit allerlei, Ausreden und so weiter. Oder ach komm, das ist doch jetzt so teuer, immer essen zu gehen. Gehen wir hier in den Supermarkt und holen uns irgendwie was. Und dann kannst du ja die zwei Äpfel rausholen und ein bisschen Mini-Karotten und dich dann damit über den Tag retten.
Wann ist danach dann bei dir irgendwie mal der Groschen gefallen, dass das nicht okay ist?
Na, so mitgeschwungen hat das natürlich die ganze Zeit. Weil mir war ja schon bewusst, dass das, was ich tue, nicht normal ist und dass die allermeisten anderen Menschen das auch nicht so machen. Aber ich konnte mich dagegen halt einfach nicht zur Wehr setzen innerlich. Und irgendwie war das so ein Gefühl, so ganz, also ganz diffus. Ich wusste, das war falsch oder anders, als es andere Leute machen. Aber auf der anderen Seite sagte irgendeine Stimme mir, dass ich damit genau auf dem richtigen Weg bin. Also als hätte ich so eine geheime Wahrheit gefunden für mich, die kein anderer sieht. Aber für mich ist das jetzt genau das Richtige.
Aber was haben denn zum Beispiel, irgendwann musst du doch auch abgenommen haben. Das müssen deine Freunde gesehen haben. Dein Freund hat sich irgendjemand nicht mal zur Seite genommen und hat gesagt, hör mal Larissa, das ist echt nicht gesund.
Ja, ich wurde angesprochen, habe allerdings, also ich bin um keine Ausrede verlegen gewesen. Dann war es der Stress, dann konnte ich es mir auch nicht erklären. Dann lag es am vielen Sport, aber das sei ja immer noch gesund. Und habe dann selten, auch wenn ich hin und wieder wirklich eindringlich darauf angesprochen wurde, auch für gewöhnlich sehr aggressiv reagiert. Und dadurch mein Umfeld quasi mundtot gemacht, weil ich kann eine ganz schön scharfe, spitze Zunge haben und genau das habe ich angewendet und die Leute dann damit irgendwie, die Leute in eine Ecke gedrängt, die eigentlich mich in eine, gut gemeint, in eine Ecke drängen wollten.
Was hast du denn an Versteigerungstaktiken angewandt?
Hab Allergien gerne vorgeschützt. Also ich bin wirklich Allergiker, hatte das als Kind auch sehr schlimm. Das hat sich dann aber gebessert. Diese Allergien habe ich dann quasi wieder entdeckt.
Im Sinne von Heuschnupfen oder was?
Nö, Lebensmittelallergien.
Ach so, im Sinne von Kreuzallergien, essen? Karotten,
genau,
Äpfel und sowas.
Genau, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, genau. Und die habe ich dann später quasi wieder ausgepackt und gesagt, nee, das kann ich nicht essen. Hab ansonsten, wenn wir gemeinsam beim Essen saßen, also ich habe zum Beispiel, wenn du mich gefragt hättest, ja, in welches Restaurant möchtest du heute Abend gehen, dann hätte ich mich für das Restaurant entschieden, das erfahrungsgemäß die größte Salatbeilage mit auf den Teller packt, aber nicht um die Salatbeilage zu essen, sondern um Reis oder Nudeln, die eben auf dem Teller sind, darunter verschwinden zu lassen. Und irgendwann habe ich dann auch diese Oversize-Strickjacken und Cardigans für mich entdeckt. Also ich bin dann shoppen gegangen. Also die Restaurants habe ich nach der Größe der Salatbeilage ausgewählt und meine Kleidung habe ich nach der Größe der Taschen ausgewählt, weil, Käse, Nudeln, Reis, passt alles wunderbar in diese großen Taschen der Strickjacken. Und in die war ich dann stets und ständig gewandelt, schon alleine, weil man A, nicht sah, wie dünn ich bin darin, wenn man da Zwiebellook macht und B, habe ich ständig Nachschub für meine Waschmaschine gehabt, weil ich da eben das Essen, was mir dann angeboten wurde oder auch auf Partys oder wie auch immer, Kuchen, alles vollkommen schmerzfrei, ab in die Tasche und weg damit.
Wie hast du dich denn gefühlt, wenn du nach so einem Abend nach Hause gegangen bist und irgendwie die Cardigans in die Wäsche schmeißen musstest, weil da Lebensmittel drin versteckt waren? Also ist es dann schlechtes Gewissen oder auch Trauer, weil du Freunde anlügst, oder wie war das?
Na, du irgendwann fühlst du gar nicht mehr besonders viel. Also das ist eine Krankheit, die dich physisch und psychisch schwächt und irgendwann alles taub erscheinen lässt. Also so ging es zumindest mir. Ich war weder noch besonders happy, noch besonders unglücklich zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich war ja einfach darauf fixiert, meine verrückten Ernährungsstrategien und Essenspläne einzuhalten, mein Sportpensum durchführen zu können, und es gab für mich eigentlich gar keine anderen relevanten Dinge mehr im Leben. Das ist alles vollkommen in den Hintergrund getreten. Und das ist ja auch, glaube ich, eine Funktion der Anorexie, wenn man so möchte, einen Krankheitsgewinn, dass du dich eben nicht mit anderen Dingen auseinandersetzen musst. Und bei mir ging ja die Krankheit los, nachdem 2014 ist mein Vater an Krebs verstorben. Mhm. Und 6 Wochen später hat meine Mutter sich das Leben genommen. Und ich habe in dieser Phase gar nicht wirklich, also gar nicht getrauert. Ich habe einfach nur funktioniert. Ich habe die eine Beerdigung organisiert, ich habe die andere Beerdigung organisiert, ich habe die Wohnung aufgelöst, allerlei Papierkram fällt da an, und ich habe das alles einfach abgearbeitet. Und mich haben damals dann auch Freunde angesprochen und gesagt, Mensch, du mach doch mal eine Pause und du ziehst hier durch und du musst da dich doch irgendwie mit der Trauer auseinandersetzen. Und ich dachte mir, Mensch, was wollen die denn alle von mir? Sollen doch froh sein, dass ich hier nicht vorübergehend zum Pflegefall geworden bin, sondern hier weiterhin eben leistungsfähig bin und niemanden damit behellige mit meinem Schicksal. Denn so habe ich mich eben auch schon vorher gefühlt, als meine Eltern noch am Leben waren, und meine Freunde wussten natürlich, was für familiäre Problematiken es dadurch bei mir gab, dass ich 2 kranke Eltern habe. Und das war eben oft Thema. Und ich habe mich gefühlt wie die Spaßbremse quasi. Ach, da kommt wieder die mit dem dicken Päckchen quasi, ne?
Larissa, du hast gerade gesagt, das hat sozusagen, nachdem deine Eltern beide gestorben, beziehungsweise einer gestorben, einer hat sich umgebracht, und in der Phase danach hast du eigentlich nicht wirklich getrauert, weil du vielleicht auch keine Belastung für deine Freunde sein wolltest. Wie lange hat es dann gedauert, bis du sozusagen diese anorektischen Verhaltensweisen ausgeprägt hast? Also gab es dann nochmal ein Jahr dazwischen oder ging das schneller? Weil es ist ja wahrscheinlich so, dass ein Stück Trauer sich dann auch, also ohne jetzt zu küchenpsychologisch zu werden, aber ein Stück Trauer sich da auch Weg sucht.
Das ist sicher möglich. Bezüglich der Zeit oder der Zeit zum Einstieg der Erkrankung kann ich relativ wenig sagen. Also wie gesagt, im April ist meine Mutter gestorben. Im November war dieser Rom-Urlaub, wo ich das erste Mal ganz bewusst wahrgenommen habe. Ich habe dann aber in späteren Gesprächen mit meinem damaligen Freund auch festgestellt, dass das anscheinend schon früher losging, weil er sagte, ja, du auf einmal so im Sommer, dir ist ständig irgendwas angebrannt in der Pfanne und so, da erinnere ich mich. Und weil ich eben zu wenig Öl oder gar kein Öl mehr benutzt habe. Das ist aber nichts, was ich noch bewusst, woran ich mich bewusst erinnern kann. Also da kann ich mich dann nur auf die Erinnerungen anderer stützen. Das ist mir damals noch nicht aufgefallen. Also ich ungefähr ein halbes Jahr später, das habe ich selbst bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Gab es sowas wie einen absoluten Tiefpunkt für dich, an dem du gemerkt hast, jetzt brauchst du auch Hilfe von außen, damit du da wieder rauskommst?
Ja. Das war jetzt kein Ereignis, wo ich mal am Ende meiner psychischen oder physischen Kräfte war oder sowas, sondern als mir bewusst wurde, ich bin Anorektiker, so, ich habe Magersucht, war ich so geschockt und so hilflos und hatte ja schon festgestellt vorab, wie hartnäckig diese Erkrankung und diese Strukturen eben sind und wie schwer es ist, sich dagegen zur Wehr zu setzen.
Aber wie ist dir das bewusst geworden? Hast du irgendwann gemerkt, also es stimmt nicht, und hast es dann gegoogelt oder?
Ja, also nein, das musste ich nicht googeln. Als ich mich getraut habe, mir das einzugestehen, war mir schon klar, was es ist. Und es wurde mir lustigerweise, wenn man so möchte, am Abend meiner Verlobung bewusst, da mein damaliger Freund mir einen Heiratsantrag machte und mich danach fragte, ob wir jetzt zusammen in ein Restaurant gehen wollen, um was zu essen zur Feier des Tages. Und ich das natürlich sofort ablehnte, weil Restaurants sind ja quasi die Vorhölle für Magersüchtige, weil du kannst nicht kontrollieren, was genau ist in dem Essen. Das heißt, ich lehnte dann trotz dieses Tages, trotz dieses Anlasses.
Du hattest auch Ja gesagt.
Ich hatte Ja gesagt, sofort dieses gemeinsame Abendessen ab. Und mein damaliger Freund ging dann irgendwie aus dem Raum ins Bad und ich saß dann da und dachte mir, Mensch, dass der mich das überhaupt fragt, ob ich mit ihm was essen gehen will, wundert mich, hat der immer noch nicht verstanden, dass das für mich die Höchststrafe ist, dass das für mich belastend ist, weil ich ein Problem habe. Dann ist mir erst bewusst, was ich in dem Moment gedacht habe, okay, ich habe ein Problem. Und dieses Problem hat einen Namen und der ist Magersucht. Und das war wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich quasi das erste Mal für mich in meiner inneren Stimme dachte, hat er nicht kapiert, dass du ein Problem hast? Und erst da überhaupt mir dessen gewahr werden konnte, weil ich das erste Mal gedacht habe, Problem.
Hast du ihm in dem Moment das dann auch gesagt?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war sprachlos dann daraufhin, ja, weil das war auch für mich dann ein Schock in dem Moment. Und wir haben dann einfach den Abend so vorm Fernseher gemütlich verbracht, sage ich mal ganz unromantisch. Und ich war natürlich mit Gedanken dann schon sonst wo, ja.
Jetzt weiß man, dass es bei diesen psychosomatischen Erkrankungen irgendwann notwendig wird, mit Menschen darüber zu reden, wenn man da irgendwie rauskommen will. Wem hast du dich geöffnet?
Na, erstmal gar keinem. Also mein, als ich das festgestellt habe, als ich mir eingestanden habe, okay, du hast Anorexie, war mein erster Gedanke Suizid. Also für mich kam das gar nicht in Frage, dann mir Hilfe zu suchen, sondern ich habe mir gedacht, nein, da kommst du nicht mehr raus und das ist, du bist da so tief drin und diese Situation ist so verfahren. Ich sehe da nur den Ausweg, mir das Leben zu nehmen. Da hat sich bewiesen, dass ich die Tochter meiner Mutter bin und habe mir da dann allerlei Pläne zurechtgelegt und bin über die Autobahn gefahren, immer in dem Vorhaben, mich da um den nächsten Baum zu wickeln. Aber das ist mir alles dann nicht gelungen, alle diese Pläne.
Hast du es ernsthaft versucht?
Ja, aber versuch das mal. Also fahr mal mit hohem Tempo über die Autobahn und reißt das Lenkrad Richtung Baum. Das
ist alles eine sehr in große dir, Hemmschwelle, ja.
Das ist eine Hemmschwelle.
Ist ja auch gut so.
Das, natürlich ist das gut so. Also man
aber
kann
du bist wirklich
staunen,
gefahren
ja?
Und hattest das Vorhaben?
Ich hatte
Vorhaben.
Das vor, ja, ich hatte das vor. Ich hatte das wirklich vor. Ich habe mir allerhand ausgedacht. Ja, es ist mir glücklicherweise nicht gelungen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich kann mir selber nicht helfen. Ich kann mir auch nicht das Leben nehmen. Also bleibt mir jetzt nur die dritte Option. Und die ist Hilfe von außen.
An wen hast du dich gewandt?
Na, ich bin dann erstmal, ja, das ist ein Spaß. Also wenn man losgeht und einen adäquaten Psychiater oder Psychologen sucht, dann kann man sich auf was gefasst machen. Ja, also erstmal sind Wartezeiten natürlich immens und dann sind da auch wirklich einige Frösche dabei, die man küssen muss. Klar, nicht jeder Therapeut ist auch für jeden Patienten der Richtige. Man muss schon irgendwie zusammenpassen, ja. Ja, und bin dann über Umwege zu meinem jetzigen Therapeuten gelangt.
Aber der ist Psychotherapeut?
Der ist Psychotherapeut.
Ah, okay. Und das heißt, da habt ihr dann irgendwann angefangen, einfach mal zu reden und aufzuarbeiten?
Genau, richtig.
Was hast du in diesem Prozess über dich verstanden, was dir über die Krankheit vorher nicht klar war? Also, oder anders gefragt, was wollte dir diese Krankheit eigentlich sagen? Weil du vorhin mal sowas angedeutet hast, wie du wolltest keine Belastung für deine Freunde sein, wolltest vielleicht auch den Raum nicht nehmen. Also sind das die Prozesse, die ihr da miteinander besprecht?
Ja und nein. Also ich mache da eine Verhaltenstherapie. Das heißt, wir zielen halt in erster Linie darauf ab.
Oh, und ich habe eine tiefenpsychologische Frage gestellt. Wenn das dein Therapeut hört, dann lernst du natürlich in der Verhaltenstherapie total sinnvoll, dein Verhalten erstmal anzupassen.
Genau,
ja.
Richtig. Mein Verhalten anzupassen und eben genau diese Strukturen, die so schräg und verquer sich in mir festgebissen haben, aufzulösen und eben ganz aktiv dagegen anzugehen. Die Ursachenforschung...
Ist für einen Verhaltenstherapeuten ja auch gar nicht so entscheidend. Der versucht ja erstmal in dem zu helfen, dass es dir besser geht.
Nee, du, und
ja
die ist letzten Endes auch für mich nicht so entscheidend.
Genau,
also ich kann mir da irgendwie schon einen Reim drauf machen und allzu erstaunlich ist das nicht, wenn man da also meiner autobiografischen Erfahrungen der letzten Jahre sich da anguckt, dass ich da irgendwie ein Ding wegtragen muss von, war irgendwie klar, ne? Und mein Körper hat sich oder mein Geist hat sich das ausgesucht. Ich weiß nicht, wie beliebig das ist, ob ich genauso gut hätte alkoholabhängig oder spielsüchtig werden können. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass Also wenn dir beide Eltern wegsterben, dann ist das halt massiver Kontrollverlust. Ja, du kannst das nicht kontrollieren, du kannst sie nicht retten, du kannst nichts dagegen tun. Und dieser massive Kontrollverlust, den habe ich, glaube ich, irgendwie versucht, durch die Anorexie zu kompensieren. Denn wenn du dein Essen, dein Gewicht unter Kontrolle hast, das ist halt so unmittelbar greifbar. Ne, das ist wunderbar einfach. Du kannst da massive Kontrolle über dich selber ausüben und alles im Griff haben. Warum ich mir da das Essen ausgesucht habe, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es eben so unmittelbar umzusetzen ist. Es ist einfach, sich dieses Mittels zu bedienen.
Wann hattest du das erste Mal das Gefühl, aus dieser Ohnmacht herauszukommen und das Gefühl oder die Überzeugung zu gewinnen, das kriegst du in den Griff oder du kannst es schaffen?
Das noch nicht lange her. Ich sag mal, so im Frühjahr diesen Jahres war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist jetzt alles nicht mehr ganz so akut, weil gerade der Genesungsprozess ist halt für ganz, ganz viele Magersüchtige nochmal so eine Schocksituation, weil die lange Hungerphase, die du hinter dir hast, bewirkt, wenn du wieder anfängst, normal zu essen und mehr Kalorien zuzuführen, bewirkt das eine hormonelle Umstellung. Da gab es auch mal in den 40er Jahren, als Ethik noch keine Rolle spielte in medizinischen Experimenten, so eine Hungerstudie. Da hat man gesunde Männer hungern lassen über Monate, denen danach wieder den Zugang zu Essen ermöglicht. Und alle haben halt gleich reagiert. Und zwar haben sie über alle Maßen gefressen. Mhm. Dein Körper schüttet da Hormone aus. Die normalen Menschen sagen nach einer Portion, okay, du bist jetzt satt, du kannst aufhören zu essen. Und wenn du aus so einer Hungerphase kommst, dann schüttet der Körper daraufhin noch mehr dieses Hormons aus und sagt halt, nein, hör auf gar keinen Fall auf, mach weiter. Das heißt, ich habe versucht, wieder normal zu essen, bin mit den besten Absichten, den Genesungsweg anzutreten, in den Supermarkt und habe mir gute, gesunde, vollwertige Nahrungsmittel gekauft, saß dann zu Hause und habe eine, also Heißhungerattacke nach der bekommen, obwohl dieses Wort, also jeder, der das kennt, jeder Betroffene wird mir zustimmen, das Wort Heißhungerattacke ist nicht ansatzweise beschreibend genug, um zu schildern, was das eigentlich ist. Also du hast so ein Verlangen, mehr zu essen und vor allen Dingen fett- und zuckerhaltige Lebensmittel, dass dir die Adern an den Armen hervortreten, du anfängst zu zittern, also das ist wie eine extreme Entzugserscheinung, wenn du irgendwie drogenabhängig bist. So stelle ich es mir zumindest vor. Und dann saß ich zu Hause und habe 3 Monate lang quasi jeden Tag 4.000-5.000 Kalorien platt gemacht. Und da staunst du nicht schlecht, wenn du da sitzt und vorher dich um jedes Stückchen Schokolade gedrückt hast. Und auf einmal machst du da die 4. Tafel hintereinander auf. Dir dröhnt schon der Kopf, weil du Kopfschmerzen hast von dem ganzen Zucker, den du dazu nimmst. Und du kannst nicht aufhören zu essen. Was also dein erster Gedanke? Geil, ich bin von der Magersucht in die Esssucht gerutscht. Mhm. Das ist der einzige Gedanke, den du in dem Moment haben kannst. Weil das ein normaler, physiologisch begründeter Prozess ist, das kannst du dir einfach nicht vorstellen.
Das heißt, das muss sich dann auch erstmal über Monate wieder auf irgendein normales Level einpegeln, was dann wiederum auch Disziplin einfach auf beiden Seiten bedeutet. Larissa, wie geht's dir heute?
Also ich kann nicht besser meckern, sage ich mal. Ich habe immer noch so meine Problemchen und es gibt auch Tage, wo es mir irgendwie schwerfällt, irgendwie was zu essen oder ausreichend zu essen. Dann habe ich wieder Tage, wo ich kaum aufhören kann zu essen. Also es ist immer noch so ein bisschen ein Hin und Her. Also das Pendel, wie mein Therapeut immer sagt, da hat sich noch nicht ganz wieder in der Mitte eingependelt eben. Aber doch, ich kann durchaus, also ich bin in der Lage, mich ausreichend zu versorgen generell und mein ganzer Alltag dreht sich auch nicht mehr nur darum. Und das ist vor allen Dingen viel wert, weil wenn du den ganzen Tag nur mit Gedanken an Kalorien und Essen beschäftigt bist, das zehrt halt auch an deinen Nerven. Du hast für nichts anderes im Kopf, ne? Und das ist gut, dass das nicht mehr so ist.
Wie sieht denn der Alltag aus? Also du warst vorher an der Uni, hast das Referendariat dann abbrechen müssen, hast du fortgesetzt? Was ist mit den Freunden von damals? Also wie gestaltet sich dein Alltag heute?
Also mein Alltag ist strukturiert. Ich bin oder arbeite zurzeit als freie Autorin. Im Endeffekt ist diese magersüchtige Phase nichts anderes als jede andere Lebenskrise gewesen, in der man halt sein kann. Und ich wollte halt wirklich einfach mal ganz ungeschönt darlegen, wie sich das wirklich, wirklich angefühlt hat und was da wirklich mit mir passiert ist. Weil viele sich da doch zurückhaltender gebärden, sage ich mal.
Was hat sich denn für dich am meisten verändert? Also wenn du sagst, ne, das ist wie eine Krise, aus der man eine Veränderung herausnimmt oder mitnimmt, was hat sich für dich am meisten verändert?
Was hat sich nicht verändert, müsstest du fragen, dann wären wir schneller. Nee, es hat sich alles verändert. Also wie gesagt, ich habe den Job, geschmissenes Referendariat abgebrochen, was zu dem Zeitpunkt auch einfach die richtige Entscheidung für mich war. Ich habe mich von meinem Verlobten damals getrennt und
gibt es noch Freunde von der Zeit davor?
Ja, es gibt noch Freunde.
Nein, auch, das klingt ja traurig. Aus der Zeit davor, wollte der Satz war ja noch aus der Zeit davor.
Ja.
Weil manchmal durch eine Lebenskrise verändert sich ein Freundeskreis manchmal. Das war
ja, weil man sich auch selber verändert. Das ist schon richtig. Ja. Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Also, aber sicher auch durch meinen Umgang damit, sage ich mal, also ich habe mich nie enttäuscht gefühlt von Freunden oder mir gedacht, ach, ich habe zu wenig gemacht oder bin auch kein anderer Mensch. Ich mache andere Dinge heute und ich mache Dinge anders, aber an meinem Grundcharakter hat sich nichts geändert und an denen meiner Freunde auch nicht. Also warum sollte ich mit denen nicht weiterhin Kontakt haben?
Sag uns zum Abschluss von den drei klassischen Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abend. Ist was deine Lieblingsmahlzeit?
Abend.
Und was gibt's dann bei dir?
Im Moment hauptsächlich Fleisch mit Fleisch, weil ich war 7 Jahre lang Vegetarierin und habe dann, als ich aus der Krankheit ausgestiegen bin, eben einfach auch erkannt, dass Restriktion in jeder Form einfach der absolute Feind ist. Also sich ein restriktives Essverhalten in irgendeiner Art und Weise darf ich mir halt nicht mehr erlauben. Und habe dann auch gesagt, okay, ich lasse den Vegetarismus sein, zumindest zeitweise. Und ja, seitdem geht es mir da ein bisschen so wie in der Ausstiegsphase aus der Magersucht. Also jetzt kann ich gar nicht den Hals voll genug davon bekommen. Aber so ist es im Moment, ja.
Die ganz spezielle Diät. Larissa Sarah ist gerade Fleisch mit Fleisch, nachdem sie die Anorexie überwunden hat. Und sie war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich bin Sven Preger. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.